Herr Hesse, zu Beginn des Jahres 2022 ist unerwartet der Klosterkammerpräsident Hans Christian Bialas verstorben. Wie sind Sie mit seinem Tod umgegangen und wie hat er sich auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Der Tod von Hans Christian Bialas ist mir einigermaßen nahegegangen. Wir haben uns beide aus dem kirchlichen Dienst kommend seit mehr als 30 Jahren persönlich gekannt. Dienstlich hatte das zur Folge, dass ich mich vor die Notwendigkeit gestellt sah, während des gesamten Jahres 2022 und bis zum Spätsommer 2023 zwei Dienstposten wahrzunehmen. Da habe ich gelernt, dass ich mit meinen zeitlichen Ressourcen sehr haushalten musste. Gleichwohl, es ging nicht ohne Abstriche bei der Repräsentation der Klosterkammer in der Öffentlichkeit ab. Allein an der Spitze der Klosterkammer zu stehen, war für mich allerdings nicht ungewohnt. Ich hatte dies bereits im gesamten Jahr 2003 unter ähnlichen Umständen getan, allerdings ohne die 20 Jahre Erfahrung, die ich mittlerweile im Dienst der Kammer gewonnen habe.
Dann kommen wir jetzt zu einer Herausforderung ganz anderer Art, und zwar der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja nun im letzten Winter schon begonnen hat. Welche Folgen hatte dieser für die Klosterkammer?
2022 haben natürlich auch wir die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gespürt. Das auf ganz verschiedenen Feldern. Da wäre zunächst der drastische Anstieg der Energiepreise zu nennen. Dieser Umstand hat die Jahresergebnisse der von der Klosterkammer verwalteten Stiftung durchaus belastet. Im Bereich der Zuwendungen haben wir mehrere Projekte gefördert, die der Hilfe und der Versorgung von Menschen dienen, die fliehen mussten. Und schließlich haben wir uns im gesamten Bereich der Klosterkammer sehr zügig bereit erklärt, im Rahmen unserer Möglichkeiten aus der Ukraine Geflohene in unseren Gebäuden aufzunehmen. So unter anderem auch im Gebäude in der Eichstraße 4, aber auch in einigen der Klöster in unserem Bereich.
Jetzt ist ja so, dass sich wir sind ja immer noch bei den Folgen des russischen Angriffskrieges, dass der sich auf die wirtschaftliche Gesamtsituation ausgewirkt hat, und hat diese sich wiederum auf den Immobilienmarkt ausgewirkt?
Also, soweit wir das beobachten können, soweit ich das beobachten kann, auf den gesamten Immobilienmarkt mit Sicherheit. Dadurch, dass zur Bekämpfung der Inflation die Zentralbanken die Zinsen durchgängig und mehrfach erhöht haben, wird natürlich die Finanzierung von Immobilienprojekten, die ja in der Regel eine Fremdfinanzierung benötigen, deutlich teurer. Das hat zur Folge, dass sich viele dieser Projekte nicht mehr rechnen. Und so war und ist so ziemlich jeden Tag in den Medien nachzulesen, dass viele Entwickler Projekte im Bereich der Wohnimmobilien in erheblichem Umfang zurückstellen. Diese doch drastischen Auswirkungen auf dem Grundstücksmarkt haben wir unmittelbar nicht so sehr gespürt. Das liegt an unserer Aufstellung im Grundstücksbereich. Wir sind sehr langfristig orientiert. Die Erbbaurechte sind bestellt. Die Erbbauzinsen aus diesen Erbbaurechten sind eine kontinuierliche Einnahmequelle. Darüber hinaus sehen wir im Moment die Möglichkeit, dass das Erbbaurecht dadurch erhöhte Attraktivität gewinnt, dass es den Liquiditätsbedarf bei der Wohnraumbeschaffung deutlich senkt. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Deutsche Erbbaurechtsverband, insbesondere dessen Geschäftsführer Dr. Matthias Nagel, sehr viel dafür getan hat, dass dieser Aspekt des Erbbaurechtes wie auch das Erbbaurecht insgesamt in Politik und Öffentlichkeit bekannt geworden ist.
Wie sieht es im Baubereich aus, also mit den Folgen der Wirtschaftssituation auf den Baubereich?
Wir merken deutlich, dass Preise sowohl bei Materialien als auch bei Löhnen in der Bauwirtschaft ganz deutlich gestiegen sind. Das erschwert es uns, die Bauunterhaltung der in unserem Bestand befindlichen Gebäude, die ja größtenteils dazu dienen, Leistungsverpflichtungen gegenüber Kirchengemeinden zu erfüllen, diesen Bauunterhalt bereitzustellen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass, falls die gegenwärtige Rezession in Deutschland anhält, dies auch Auswirkungen auf die Betriebe des Bauhandwerkes hat, sodass zumindest eine Dämpfung des Preisanstiegs nicht ausgeschlossen ist.
Wie sieht es denn mit den Tochtergesellschaften der Klosterkammer aus? Wie fällt deren Bilanz für das Jahr 2022 aus?
Also lassen Sie mich mit einer Richtigstellung beginnen. Allein beziehungsweise in ein oder zwei Fällen Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaften ist nicht die Klosterkammer, sondern der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds. Das ist die größte der von der Klosterkammer verwalteten Stiftungen. Und letztlich die Ergebnisse der Töchter sind für die Situation des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds nicht entscheidend. Lassen Sie mich das mit zwei Zahlen illustrieren. Der AHK hat per 31.12. ein Anlagevermögen von knapp 695 Millionen Euro. Davon entfallen knapp 10,4 Millionen Euro, das sind etwa 1,5% auf die Beteiligung an den Tochtergesellschaften. Das zur bilanziellen Seite, was die Gewinn- und Verlustrechnung angeht. Wir haben den Klosterkammerfondsbetrieb inbegriffen. Ein Gesamtumsatz von schätzungsweise, ich habe noch keinen exakten Jahresabschluss vorliegen, von etwa 55 Millionen Euro pro Jahr. Davon kommen etwa 5 Millionen von den Töchtern. Was die Lage der einzelnen Tochtergesellschaften angeht, bis auf die Zellerar GmbH in Wöltingerode, weisen alle positive Jahresergebnisse aus. In Wöltingerode, in der Zellerar, liegt allerdings der Jahresverlust 2022 bei knapp 800.000 Euro. Es ist selbstverständlich, dass ein Jahresverlust dieser Größenordnung auf Dauer nicht hinnehmbar ist.
Sie sind jetzt seit gut 21 Jahren bei der Klosterkammer. Welche persönliche Bilanz ziehen Sie?
Also, ich bin heute genau 21 Jahre und 4 Tage auf dem Dienstposten des Kammerdirektors der Klosterkammer. Und zugegebenermaßen, das war der Dienstposten, den ich in meinem Berufsleben am liebsten versehen habe. Denn die Tätigkeiten, die ich hier ausgeübt habe, entsprachen fast durchgängig meinen Interessen. Wenn ich mir überlege, welche Meilensteine es in diesem Zeitraum gibt, das ist sicherlich im Bereich der Vermögensverwaltung, der Finanzen zu nennen, die Umstellung auf die kaufmännische Rechnungslegung. Damit ist erstmalig die Möglichkeit geschaffen worden, sämtliche Veränderungen im Vermögensbestand der von der Klosterkammer verwalteten Stiftung darzustellen und auch einen klar gegliederten Überblick über die jeweilige Ertragslage zu gewinnen. Ansonsten ist sicherlich zu erwähnen das Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen der Klosterkammer 2018. Da fand ich besonders faszinierend die Ausstellung Schatzhüterin im Landesmuseum. Ansonsten, um nochmal in den Bereich der Vermögenspolitik zurückzukehren. Ich denke, dass wir in meiner Amtszeit eine sehr vernünftige Investitionspolitik verfolgt haben. Wir finanzieren uns im Bereich der Stiftung ausschließlich aus Eigenkapital. Wir konzentrieren uns auf Objekte, die langfristige Renditen versprechen. Also die Klassiker Ackerwald, Flächen zur Vergabe von Erbbaurechten. Und an dieser Stelle möchte ich einen Umstand erwähnen, der mich sehr erfreut hat. Es ist uns jüngst gelungen, das faktisch seit der Wiedervereinigung brachliegende Grundstück des Stiftsguts Ilfeld, das ja für Ilfeld durchaus ortsbildprägend ist, wieder so in Nutzung zu setzen, dass die Inhalte der Nutzung, das wird eine Kindertagesstätte sein, das wird eine Grundschule sein und das wird das Revierleitergehöft für den Stiftsforst Ilfeld sein, der Lage des Grundstücks entsprechen. Und last not least, wir können auch damit rechnen, dass die unmittelbar an das Grundstück grenzende Kirche von Ilfeld, das ist immerhin ein Hasebau, auch grundlegend saniert wird. Hier wird sich aller Voraussicht nach auch das Stift Ilfeld mit einem erheblichen Förderbetrag beteiligen. Und schließlich, wenn wir von Förderungen reden, will ich nicht unerwähnt lassen, dass die Klosterkammer in den letzten 20 Jahren sich in großem Umfang an der Sanierung historisch bedeutender Orgeln im Fördergebiet durch die Vergabe von Zuwendungen beteiligen konnte und auch im eigenen Bereich einige Neubauten nach historischem Vorbild. Ich will nur erwähnen, Hildesheim St. Magdalen, Stiftskirche Fischbeck und bei Orgelsanierung, so die jüngste Sanierung, die romantische Orgel in St. Godehardi in Hildesheim beteiligen konnte. Was bleibt? Ich will ein Zitat verwenden, Anführungsstriche. Ich hätte manches besser machen können, manches ist nützlich geworden, man muss zufrieden sein, Abführungsstriche. Das stammt von Wilhelm von Krauseneck, der lebte von 1775 bis 1850 und war ab 1829 Chef des preußischen Generalstabs. Er hat dies gegen Ende seines Lebens als Resümee seines Dienstes in sehr lakonischer Kürze gezogen. Mir scheint, dass auch ich meinen Dienst für die Kammer und damit für das Land Niedersachsen so zusammenfassen kann.
So, jetzt waren wir bei einer Art Rückblick, die Bilanz Ihrer Zeit hier. Wenn Sie jetzt aber mal über den Zeitpunkt Ihrer Pensionierung hinausblicken, worin sehen Sie künftige Herausforderungen für die neue Spitze der Klosterkammer und auch für die Mitarbeitenden hier?
Also man muss natürlich vorsichtig sein, den Nachfolgern Ratschläge und gute Tipps zu geben. Wenn ich aber gefragt werde, will ich dies tun. Ich denke, dass das größte Problem wir jenseits der operativen und der wirtschaftlichen Fragen haben werden. Die Frage wird sein, wie sollen wir einer Gesellschaft, in der die Kirchen immer weniger Einfluss haben, unsere Aufgaben erklären? Das gilt weniger für die Vergabe von Zuwendungen. Hier wird die Klosterkammer bzw. werden die von ihr verwalteten Stiftungen immer gefragt sein. Allerdings auch die Stiftungszwecke des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds, Kirche, Schule, milde Sachen, entstammen letztlich einer Regel, die in der Reformation entstanden ist.
Wenn Sie auf die anderen Aufgaben der Klosterkammer blicken, also den Unterhalt von Klöstern und Stiften und auf die Leistungsverpflichtungen gegenüber Kirchengemeinden, worin sehen Sie da künftige Herausforderungen?
Also hier erfüllt die Kammer ja sehr vereinfacht dargestellt Aufgaben, deren Ursprung auf ein Zeitalter zurückgeht, in dem Staat und Kirche gleichberechtigt nebeneinander standen und der weltliche Landesherr zugleich die Leitungsgewalt über die Kirche hatte. Das wird im Kurzbegriff des landesherrlichen Kirchenregimentes zusammengefasst. Zu vermitteln, dass diese Einrichtung, obwohl sie aus einer vergangenen Verfassungsepoche stammt, als Bewahrerin hochrangiger Kulturdenkmäler in Niedersachsen ihre Existenzberechtigung hat, das wird eine echte Herausforderung werden. Immerhin, im Zweifel wird sich der AHK dabei auf das Urteil des Staatsgerichtshofes aus 1972 stützen können. Danach zählt nämlich der AHK zu den überkommenen heimatgebundenen Einrichtungen im Sinne der Landesverfassung. Für grundlegende Änderungen ist damit eine sehr hohe Hürde gesetzt.
So, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Gibt es noch weitere Arbeitsbereiche, zu denen Ihnen künftig größere Herausforderungen einfallen, die anstehen?
Also auf der operativen Ebene sehe ich drei wesentliche Herausforderungen. Da geht es zunächst um die energetische Ertüchtigung der Gebäude in der Verwaltung der Klosterkammer. Hier reden wir von etwa 500 an der Zahl. Die meisten dieser Gebäude, darunter 43 Kirchen, stehen unter Denkmalschutz. Das wird also nach all dem, was wir wissen, ein größeres Projekt in jeder Hinsicht. Angefangen von der Erhebung der Ist-Daten über die Planung und Umsetzung der Maßnahmen bis zur Bereitstellung der benötigten Mittel. Diese Erkenntnis hat uns dazu geführt, dass wir jüngst in der Bauabteilung eine entsprechende neue Stelle geschaffen haben. Ein zweiter Punkt, sozusagen auch ein Dauerbrenner, zugegebenermaßen ziemlich fast jeder Verwaltung, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Die Umsetzung ist insbesondere deswegen etwas mühsam und langwierig, weil jeder Geschäftsprozess einzeln betrachtet werden muss. Allerdings, wie eben gesagt, mit dieser Herausforderung stehen wir nicht allein. Das trifft, ist es mindestens jeden zweiten Tag in den Medien nachzulesen und zu hören, die Verwaltung insgesamt. Es bleibt noch zu erwähnen, dass von dem Vertragsbestand von etwa 17.000 Erbbaurechtsverträgen ab 2030 Erbbaurechte jährlich in mindestens mittlerer dreistelliger Zahl auslaufen und damit im Regelfall zu erneuern sind. Das wird zumindest eine erhebliche organisatorische Herausforderung.
Herr Hesse, vielen Dank für das Gespräch.